Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies.
Na Ewald, wie sollen wir das denn über die Bühne kriegen heute?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl.
Hallo Leute, das wird schlimm heute, glaube ich.
Ich hab das Gefühl, dass wir alle drei Tage irgendwie jetzt einen Podcast machen. Ich habe gar kein Privatleben mehr. Letzten Montag, Mittwochabend, Donnerstagmorgen, ich weiß schon gar nicht mehr.
Donnerstag.
Donnerstagmorgen, jetzt haben wir schon wieder Montag. Also, ja. Wie soll das denn bei der EM werden? Spielen die da nicht jeden Tag oder so?
Ja. Ach, kriegen wir schon hin, Leute, ne? Ja. Wir sind für euch da, auch an diesem Montag. Es ist so viel passiert am Wochenende. Eigentlich hätten wir unsere kleine interne Vorbesprechung aufzeichnen müssen. Da hätten die Leute viel Spaß gehabt. Also was da alles gefallen ist, nur kurze Auszüge, Gündogan, Barca, Man City, wo ist der jetzt gerade noch? Hier der Bellinghausen von Real Madrid, der hat wieder richtig aufgezogen. Ne?
Du hast mich gefragt, was ist denn jetzt bei Real Madrid Barca passiert? Ich sage ja, wieder Bellinghausen. Wie im Hinspiel. Im Hinspiel auch schon.
Schießt er den lieber Axel Bellinghausen, falls du das hier hörst, fühl dich geehrt von Ewald. Er sieht Bellingham und denkt an dich.
Genau so. Ja, ich habe jetzt nicht an Axel gedacht, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Ich habe eher den Namen Bellingham zu Bellinghausen verändert. Aber das ist ja öfter schon mal passiert, dass wir über bestimmte Leute
reden. Nein, das ist hier noch nie passiert in diesem Format, noch nie.
Ja, mir vor allen Dingen nicht.
Nein.
Ja. Also es, manchmal bin ich ein bisschen durcheinander, weil so viele Spiele.
Ja.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also am Samstag war ich unterwegs. Was war denn Freitag? Freitag habe ich noch geguckt, Eintracht Frankfurt gegen Augsburg. Mit einem Auge immer zu Let's Dance rüber.
Was?
Und mit dem anderen Auge.
Willst du mich verarschen oder was?
Respektier das doch mal.
Mit einem Auge zu Let's Dance.
Ja, natürlich.
Guckst du das oder was?
Ja, logisch. Das ist.
Das überrascht mich immer wieder.
Aber auf einer anderen Plattform. Dann musst du irgendwie hinten rüber gucken und dann kann man es auch mal anhalten, hin und her. Also, und dann am Samstag hatte ich keine Zeit, mir das anzuschauen, weil wir privat eingeladen waren und dann habe ich das komplett durchlaufen lassen, inklusive Union Berlin. Ich habe nichts davon gesehen. Und das heißt, ich habe mir sämtliche Kurzberichte hinterher reingezogen. Während ich am Sonntag zweite Liga, natürlich St. Pauli, geguckt habe. Werder Bremen, Stuttgart habe ich gesehen. Dortmund, Bayern habe ich gesehen. Freiburg, Mainz, konnte ich nicht mehr. Da war ich dann fertig mit der Welt. Da habe ich nur noch.
Klassiko und das wichtigste Spiel des Wochenendes hast du nicht gesehen.
Moment, den Klassiko habe ich dann abends mir die ganze zusammen, das habe ich dann gesehen, das lief dann so, da wurde darauf hingewiesen, dann habe ich da reingeschaltet, dann ging es hin und her, dann habe ich zurückgeschaltet und habe mir die ganzen Tore angeguckt und hin und her. Also ich habe vom Klassiko viel gesehen und natürlich, zwischendurch hast du mich angerufen und zwar nach dem Dortmund-Spiel und hast gesagt, ich habe gerade das Spiel des Jahrhunderts hier gesehen. Und dann habe ich festgestellt, dass du Man United gegen Coventry City FA Cup Halbfinale im Wembley kommentiert hast. Und daraufhin habe ich mir und du warst völlig fix und fertig. Ich habe keine Stimme mehr, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. So, und dann habe ich mir das angeschaut, die Zusammenfassung und die, ja, das sind dann die Highlights. Das ganze Spiel, das habe ich irgendwie nicht mehr geschafft. Und ich kann nur sagen, überragend, auch dein Kommentar, Michael, das kann ich dir nur ein großes Kompliment geben. Wenn ich das ganze Spiel gesehen hätte, dann das wäre ja Wahnsinn gewesen. Aber alleine schon in den Highlights, okay, in den Highlights kommen natürlich auch alle die Szenen, wo man dann erstmal komplett die Fassung verliert. Aber das war ja, das war absolut Wahnsinn, muss ich sagen.
Ja, also wollen wir jetzt nicht zu viel Lobhudelei hier machen und loben, ne? Aber es ist natürlich so, Was mich jetzt wirklich mal interessiert, wie bist du mit so einer Situation umgegangen, wenn du so ein Spiel und Erlebnis hattest, das dich wirklich mitnimmt? Wie bist du überhaupt in Schlaf gekommen zum Beispiel nach einem Riesenspiel? Hast du geschlafen oder bist du wach geblieben?
Also ich muss mal irgendwie zurückdenken, ob ich schon mal die Situation hatte, dass ich so ein Finale kommentiert habe im Fernsehen.
Und ich rede jetzt von einem Spiel, das du als Trainer irgendwie noch gebogen hast, was auch immer und wichtig war. Und
also wie war denn das damals, als wir in dem Entscheidungsspiel um die deutsche Meisterschaft? Ich habe solche Situationen nicht erlebt, Michael. Also Spiele gebogen, umgebogen. Das ist so lange her. Ich meine, mit Borussia Mönchengladbach haben wir mal im Halbfinale des DFB-Pokals zu Hause auf dem Bökelberg noch damals gegen Werder Bremen 5-4 nach Verlängerung gewonnen und sind dann ins Finale eingestiegen, ins Finale gekommen, wo wir dann, glaube ich, irgendwie mit dem Elfmeterschießen gegen Bayern München verloren haben, wo Luther übers Tor schießt, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Soll ich mich jetzt daran erinnern, ob ich dann in der anschließenden Nacht gepennt habe?
Naja, aber du hast auch generell eine Routine gehabt. Also ich will jetzt nicht dieses Erlebnis von gestern gleichsetzen mit jedem Spiel als Trainer, aber du bist ja auch immer mit einer gewissen Anspannung reingegangen, machst deinen Job, du gehst ins Stadion. Konntest du dann immer relativ schnell wieder abschalten hinterher oder so?
Nein. Das wollte ich einfach nur mal wissen. Nein, das auf keinen Fall. Also das ist unmöglich.
Oder also hast du dir das Spiel nochmal angeguckt zu Hause? Oder?
Ja. Oftmals, also wenn du Spiele hattest und du bist jetzt nicht noch durch die Gegend gefahren, aber auch so, die Anspannung ist so groß und der Adrenalinspiegel in der Regel auch, dass ich dann oft eben auch noch in der Nacht die Spiele analysiert habe, mir alles ganz genau angeguckt habe. Und das ist auch unabhängig davon, ob du gewonnen oder verloren hast. Wenn ich verloren habe, dann weißt du ja eigentlich schon, während des Spiels, was alles so irgendwie schiefgelaufen ist. Wenn du gewonnen hast, neigt man dazu, eben darüber hinwegzugehen. Aber ich habe mir das im Laufe der Jahre angewöhnt, gerade dann genauer hinzugucken. Weil im Erfolgsfall oder sagen wir mal, im Erfolg macht man die größten Fehler, sofern man das als Erfolg bezeichnen kann. Denn man schaut dann aufgrund eines positiven Ergebnisses über Dinge hinweg, die irgendwann mal dann auch zum Misserfolg oder zu Niederlagen führen. Und eigentlich fällt es auch leichter, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, wenn du ein Spiel gewonnen hast, weil die Bereitschaft und die Emotionalität natürlich eine andere ist. Also ich konnte nicht direkt nach dem Spiel schlafen und in der Regel habe ich mir dann wirklich noch lange irgendwie alles Mögliche angeguckt, denn am anderen Morgen hast du gerade bei Heimspielen, am anderen Morgen sitzt du dann vor der Mannschaft und dann machst du irgendwas, ne? Und dann musst du ja wissen, was los ist. Da kann ich ja nicht meinem Videoanalysten überlassen, der mir dann irgendwelche Szenen zusammenschneidet und ich habe gar keine Ahnung, ob das wirklich das Spiel komplett so wiedergibt, wie es dann auch gewesen ist. Wenn du so ein Spiel nochmal siehst, dann hast du einen ganz anderen Eindruck und du bist eben auch ruhiger und kannst unbelasteter oder sagen wir mal ohne einen Puls von 180 zu haben auf so ein Spiel drauf gucken und dann auch mal ein bisschen objektiver die ganze Sache beurteilen.
Ja, also um das ganz kurz zusammenzufassen, sowas geht ja hier bei uns unter. Also das läuft irgendwo zwischen Werder gegen Stuttgart und Leverkusen gegen Dortmund. Das ist in England, das nimmt hier natürlich kaum einer wahr. Aber Halbfinale FA Cup ist natürlich schon was Besonderes. Erstligist gegen Zweitligist, Man United ja immer noch eine der größten Fußballmarken. Das hört sich blöd an, aber ist wohl so, immer noch einer der größten Clubs der Welt, gegen Coventry aus der zweiten Liga. Und da sind die Achter. Also keine Ahnung, das wäre so wie ungefähr, was sagen wir mal, Dortmund gegen Fürth oder so. Und der Favorit macht kein dolles Spiel, aber es läuft alles wie gemalt im Grunde. Die haben Probleme ohne Ende, das müssen wir jetzt nicht alles austhematisieren, aber es läuft, wie es halt normal, sagen wir mal, läuft in so einem Spiel. Die haben die ganze Zeit den Ball, die spielen auf ein Tor, die machen irgendwann das 1-0, die machen kurz vor der Pause, der berühmte psychologisch wichtige Moment, das 2-0. Wir haben schon gesagt, na gut, im Grunde schon fast Game Over jetzt, ne? Was willst du als Zweitligist noch groß machen? Und dann kommt irgendwann kurz nach der Pause ein abgefälschtes Ding zum 3-0. So. Wer soll da noch irgendwas glauben? Dann sind da jeweils über 35.000 Fans von jedem Club. Das ist ja Tradition im Wembley dabei. Jeder Verein kriegt so und so viele Tickets. Und dann gibt es noch ein paar Glückliche, die neutral sozusagen reinkommen. Naja, nun hat United ja so ein paar Probleme in diesem Jahr gehabt, in dieser Saison. Und dann fällt halt doch irgendwann mal das 3-1 und ab da ist es also unvorstellbar. Auch das wirst du mir wahrscheinlich nicht erklären können, aber vielleicht hast du einen Ansatz, eine Erklärung, wie eine Mannschaft so zusammenbrechen, implodieren kann.
Naja,
da ging nichts mehr.
Wenn Man United 4-0 geführt hätte, dann hätte ich eine Erklärung gehabt. Bei 3-0.
Daran habe ich heute Morgen auch gedacht.
Bei 3-0.
Deine 4-0 Theorie.
Genau. Bei 3-0. Ja, also, aber es war unglaublich, das zu sehen, diese Zusammenfassung zu sehen. 3-0, 3-1, 3-2, 3-3. Schon bei 3-1. Hattest du das Gefühl, dass da war nur hinter dem Tor, wo das Tor fiel für Coventry, da waren nur Blaue irgendwie. Ja. Die sind alle komplett ausgeflippt. Das war ein Wahnsinnsbild bei 3-1. Ich meine, das ist 3-0, 3-1. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Minute das war.
71.
So, ich meine, da würde jetzt in Deutschland, würde man sagen, ja, boah, gut, Anschlusstreffer oder so, ne?
Nein, Anschlusstreffer wäre das 3-2.
Ja, 3-2, also sagen wir mal, Ehrentreffer oder ein Treffer, keine Ahnung.
Erster Treffer.
Erster genau. Treffer. Auf jeden Fall, die sind derartig ausgeflippt, dass du denken konntest, also Moment, ist das der Ausgleich oder irgendwie dieser Glaube, ich weiß nicht, ob sich das so rübergespielt hat auf die Spieler. Ich habe ja auch nicht, du hast das ganze Spiel ja gesehen. Es gibt ja so Spiele, wo du ein Gefühl entwickelst, auch auf dem Platz. Dass du eigentlich.
Es war so 100% Selbstvertrauen auf der einen Seite, 0% Selbstvertrauen auf der anderen Seite. Und okay. Das eine war der Premier League-Gist, das war United, da war nichts mehr und bei Coventry ging im Grunde alles.
Also danach meinst du oder vor?
Ja, nach dem ersten, nee, bis dahin nicht. Bis zum ersten Tor war das so gut wie gar nichts von Coventry.
Naja gut, aber ich meine, was veranlasst jetzt die Coventry-Fans derartig aus dem Sattel zu gehen? Aber gut, die kommen jetzt extra aus Coventry angefahren. Das ist doch da irgendwie.
Es gab eine relativ ähnliche Geschichte im Übrigen ja schon im Viertelfinale, als sie in Wolverhampton gewonnen haben.
Okay. So,
da haben sie 2 Tore gemacht in der Nachspielzeit.
Das heißt?
Irgendwie 90. plus 8 und 90. plus 10.
Okay.
Aus 2-1 für die anderen, für die Wolves, 3-2 gewonnen. Also es gab eine Vorgeschichte.
Das heißt, es gab durchaus Argumente für die Fans von Coventry zu denken, okay, 3-0 gegen uns, aber jetzt steht's 3-1.
Genau,
es
sind jetzt sind
ja
wir
nur,
da.
Es sind ja nur noch 2 Tore oder 3, die ich schießen muss, ne?
Genau.
Auf jeden Fall, das war der Eindruck, den die Reaktion der Fans vermittelt hat, dass die völlig ausgeflippt sind. Und dann ging das auch in dieser Energie scheinbar weiter. Ne? Wann ist das 3-3 gefallen?
90 plus 5. Ein Elfmeter, den wir, weiß ich noch, vor 5 Jahren als lächerlich bezeichnet hätten und gesagt hätten, den darfst du im Leben nicht geben. Aber heute, wenn du halt den Ball aus 3 Metern Volley an den Arm geballert kriegst und der Arm ist ein bisschen weg vom Körper, wird halt Elfmeter gegeben. Passt jetzt aber natürlich ganz gut in dieses Drama rein.
Kann das sein, dass du in dem Moment gesagt hast, egal, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren? Kann das sein?
So ähnlich.
Ich habe sowas im Ohr. Irgendjemand hat bei einem Elfmeter gesagt, gestern, bei den vielen Zusammenfassungen, die ich geguckt habe, ja komm, ist egal. So nach dem Motto, gut, dass das Tor gefallen ist, es geht
nein,
weiter.
Nein, 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 man darf sich natürlich, das war natürlich ist das die Gefahr, dass du dich komplett mitreißen lässt und ja. nicht mehr von außen drauf guckst. Das kann ja. schon mal passieren, gerade wenn ein Außenseiter den Großen ärgert.
Aber das war so, das war bei dir, ne? Dass dieser Elfmeter kommt, dann kommt die Zeitlupe und dann denkt man, ach ja, war das, hätte man, nein. Und ich weiß nur, dass ich glaube, du dann gesagt hast, aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. 3-3, super, weiter geht's. Und in der Verlängerung, was ich da
Ich habe gesagt, es hat keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren, weil die Dinge halt so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und genau dasselbe ist dann ja zur absoluten Krönung auch noch passiert. Also 120. plus Nachspielzeit, die machen das 4-3. Mhm. Gut, da bin ich jetzt leicht eskaliert, aber ich glaube, das war auch berechtigt.
Das war das 4-3 für Coventry gewesen, ne?
Ja, das wäre das FA Cup Spiel aller Zeiten gewesen, wenn es damit zu Ende gegangen wäre. Der Zweitligist gewinnt gegen Man United nach 0-3 Rückstand, 4-3 nach Verlängerung. Das wäre unschlagbar gewesen, glaube ich.
Dann hätte ich meine 4-0 Theorie modifiziert.
Was passiert? VAR Einsatz.
Ja.
Und dann eine Entscheidung, die ja es ist auch da. Wir sind ja angehalten, das zu glauben, aber es ist eigentlich eine Farce, weil da war ein Fußnagel zu weit vorne von dem Angreifer. Mhm. Und das Bild kann es gar nicht belegen und die Technik kann es gar nicht belegen, so. Ja. Es ist eine Krux. Es ist schlimm.
Ja, das ist, das muss ich auch sagen. Ich habe ja oft genug und immer wieder spreche ich für den VAR, aber bei Abseitsentscheidungen, die sich im Millimeterbereich und Zentimeterbereich bewegen, was soll ich dazu sagen? Also das ist Fluch und Segen der modernen Technik. Wo setzt du die Grenze? Entweder sagst du, du willst das so entscheiden. Oder ich meine, was willst du hier sagen? 5 Zentimeter, 10 Zentimeter spielen keine Rolle. Dann fängst du an, über die 5 bis 10 Zentimeter zu.
Ja, aber dann hast du zumindest einen gewissen Spielraum wieder geschaffen. So musst du ja erstmal schon mal anzweifeln, ob sie überhaupt richtig von der Setzung der Linie ist.
Ja.
Weil auch da haben wir ja wieder noch das Problem, dass das ja nur, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht genau, wie es in England ist, ob es halbautomatisch ist oder ob das wirklich komplett manuell angesetzt werden muss. Fakt ist, das hat ja nichts belegt. Also, hat ein Bild gezeigt, dann ist ein Fußnagel über der Linie und dann heißt es Abseits.
Ja, aber wie willst du das denn, wie läuft das denn überhaupt? Ich meine, wenn jetzt wirklich jemand auf den Knopf drückt, in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt,
genau,
bei Abspiel, dann müsste man, wenn das wirklich so wäre, dann müsste man einen Spielraum reinbringen, der sagt, das ist kein Abseits, weil wie willst du?
Es sind ja nur 24 Bilder pro Sekunde, wenn ich das richtig weiß. Also ist die Auflösung einer solchen Situation rein faktisch bei den jetzigen technischen Möglichkeiten nicht drin.
Nur 24 Bilder pro Sekunde ist schlecht, oder was?
Ja, ist ja klar. Also wenn du dann vor ein Bild vorgehst, dann ist ja schon eine ganz andere Situation auf einmal da. Aber komm, das haben wir auch schon tausendmal diskutiert. Lass uns weitermachen, bevor wir uns hier verzetteln. durch die Nummer geht es dann ins Elfmeterschießen, dass dann doch kein Fußballwunder der Favorit am Ende gewinnt.
Ja. So. Ja, schade, aber es war toll, das zu sehen. Und diese Geschichten passieren in der Regel bei Pokalspielen. Ne? Ob das FA Cup ist, DFB-Pokal oder irgendwo in irgendeinem Land oder ob es.
Ja, mir ist im Spiel selbst einfach nur noch Istanbul eingefallen. Also Liverpool, Milan, Champions League nach 0-3-3-3 und Elfmeterschießen. Ja. Hast du irgendwas annähernd, irgendwas Ähnliches als Spieler, Trainer erlebt? Fällt dir was ein?
Ach, sowas passiert ja alle an der Nase lang. Das ist jetzt
ja schon alle Nase lang, ist klar.
Das ist ja viel zu lange her. Also Düsseldorf hatte vor kurzem, haben die, glaube ich, mal gegen Kaiserslautern 3-0 zurückgelegen. Kann das sein, im eigenen Stadion? Und haben dann noch 4-3.
Ja, aber da warst du jetzt nicht auf dem Platz und auch nicht Trainer, oder?
Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass, dass so etwas immer schon mal passiert im Laufe der Jahre.
Also im FA Cup ist es im Halbfinale noch nie passiert vorher. So oft passiert es denn nicht.
Okay, alles klar.
Wir recherchieren mal, Ewald, ob wir da irgendwas rausfinden, wo du schon mal da beteiligt warst. Und jetzt kommen wir mal langsam zum nationalen Fußball, ne? Bevor die Leute einpennen, die sich mit dem FA Cup nicht so anfreunden können. Da im Übrigen gibt es jetzt zum zweiten Mal in Folge Man City gegen Man United, dann im Finale am 25. Mai, auch ungewöhnlich.
City hatte am Vortag gegen Chelsea, glaube ich, irgendwie genau, 1-0 gewonnen. 1-0,
ja.
Okay, also das haben wir abgehakt, das FA Cup Finale. Worüber willst du jetzt reden? Über die Bundesliga? Das ist doch alles gelaufen.
Ist alles gelaufen, Nationalmannschaft ist alles gelaufen. Das können wir auch zumachen jetzt hier, komm.
Du siehst ja,
warst du überrascht mit Nagelsmann eigentlich? Warst du überrascht, dass er jetzt doch bei der Nationalmannschaft bleibt?
Wenn ich überrascht gewesen wäre, dann hätte ich mir darüber Gedanken gemacht. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich versuche.
Wie hast du es denn zur Kenntnis genommen? Mit einem.
Ich habe das erst gar nicht verstanden. Du hattest mir ja irgendwas geschickt. Ich hatte die Meldung gar nicht gesehen. Dann habe ich so gedacht.
Was will er?
Was will er denn jetzt von mir? Ne? Und
ich hab ihm geschickt, Ewald, pass auf, die Bayern rufen dich bald an, weil dir nichts mehr einfällt. Das hast du nicht kapiert, ne?
Nee, habe ich nicht verstanden, weil ich die Meldung von Nagelsmann nicht mitgekriegt habe. Und dann habe ich ein paar Stunden später habe ich nochmal geguckt, dann habe ich so gedacht, was ist denn das? Und dann habe ich es gesehen, dass Nagelsmann und der DFB sich offenbar geeinigt haben auf eine Fortführung der Zusammenarbeit, von der wir noch gar nicht wissen, ob sie erfolgreich sein wird. Ne?
Aber es soll ja auch eine Hintertür geben. Also sollte es jetzt nach der Vorrunde, womit ja jetzt keiner mehr rechnet, ne?
Also ist klar.
Vielleicht vom Vorbei sein, dann hat der DFB wohl die Möglichkeit, von diesem Vertrag nochmal zurückzutreten.
Ach, ist das jetzt die Lex Handball? Dass wir jetzt
genau überall Gislason 2.
Wir verlängern Verträge, aber mit einer Fallback Position.
Ja, sehr gut, ja. Ewald, sehr gut. Die haben lernen dazu.
Okay. Naja, gut, ich meine, wenn irgendjemand ein gebranntes Kind ist, dann ja offensichtlich der DFB. Die haben das ja schon, haben das nicht schon zweimal gemacht? War das nicht bei wem war das? Also bei Yogi haben sie es gemacht. Bei Hansi auch? Ich weiß es nicht. Also so einen Vertrag ohne Not, war das vor der WM in Katar? Ich habe keine Ahnung.
Also, ja, auf jeden Fall, also aus Sicht des DFB ist es ja wohl die richtige Entscheidung zu sagen, lass uns das mal so machen, ne?
Fortzusetzen die Zusammenarbeit, ja. Oder mit der Möglichkeit?
Beides, sowohl das Fortsetzen als auch das Fortsetzen mit dieser Klausel.
Ja, aber würde ich mich darauf einlassen als Trainer? Also ich meine, entweder ich verlängere einen Vertrag oder ich verlängere ihn nicht. Wenn mitten im Sommer das in die Hose geht, also wenn er in der Vorrunde ausscheidet, dann mit der Mannschaft.
Das
dann
ist natürlich so explizit nicht kommuniziert worden, aber so würde ich das jetzt mal verstehen, was es da zu lesen gab. Er ist halt so überzeugt, dass das laufen wird bei der EM.
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann und seine Berater oder sein Berater sagen, okay, alles klar, wir verlängern, aber falls das jetzt nicht, falls das in die Hose geht, dann geht es.
Dann wollen wir nur 12 Millionen Abfindung, nicht dann, 30.
Dann geht es eben nicht und dann, ich meine, man kann ja immer einen Trainer entlassen, das ist ja das Schöne. Du kannst den Vertrag verlängern und kannst morgen sagen, gestern habe ich mich vertan, ich kündige dir. Und dann muss man halt gucken, wie mit welcher Abfindung man durch die Welt läuft. Also ich weiß es nicht. Für mich, wenn ich kann es mir nicht vorstellen. Man muss sich ja nur vorstellen, dass das mitten in der, mitten im Sommer passiert, dann werden auch nicht mehr so viele Vereine auf der Suche sein nach einem Trainer.
Außer Bayern München.
Das könnte sein. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Nein, ich meine, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren das Gleiche erleben, was wir jetzt hier in den letzten 6, 7, 8 Wochen erlebt haben mit der Nationalmannschaft, dann würde ich mich wahnsinnig freuen für alle Beteiligten.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, aber man lässt sich halt dann auch lenken von irgendwelchen Berichten und im Hinterkopf denkt man, naja gut, dann geht er wohl doch nochmal zu Bayern zurück. Und ob das jetzt eine clevere Entscheidung ist, keine Ahnung. Aber im Nachhinein habe ich dann gedacht, wahrscheinlich hat er es auch ein bisschen genossen, dass die Bayern noch um ihn gebuhlt haben wieder, ne? Und dann konnte er sagen, ach nee, ich bleib doch beim DFB. Ich sag mal ab.
Also lassen wir es mal auf uns zukommen. Wie sind wir denn jetzt? Wir wollten doch eigentlich über die Bundesliga reden. Wie kommst du denn jetzt
ja, auf? Ja, ich wollte, Nagelsmann steht bei mir hier oben auf dem Zettel und das ist ja auch schon erstmal ein fettes Thema gewesen, dass er jetzt doch beim DFB bleibt. Ne? So, Bundesliga, bitte. Alles entschieden, sagst du, ne? Alles entschieden.
Naja, was heißt alles entschieden? Natürlich, das wäre jetzt respektlos all den Mannschaften gegenüber, die entweder um den Klassenerhalt kämpfen oder um das internationale Geschäft. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen, sagen wir mal, wenn Leverkusen jetzt nicht Meister geworden wäre, wobei, die haben ja am Sonntag gespielt, aber dieser Meistertitel für Leverkusen, das hat für mich persönlich also schon mal was bedeutet, weil ich mich einfach darüber gefreut habe, dass die Mannschaft, die jetzt mit Abstand, nicht mit großem Abstand, weil Stuttgart es auch wirklich gut gemacht hat, aber vielleicht auch mit großem Abstand den besten Fußball gespielt hat, dass sie es dann auch vorzeitig geschafft haben. Das hat mich sehr gefreut, weil wir solche Dinge auch schon ganz anders erlebt haben. Und ob dadurch meine Motivation, am Samstag eine Einladung anzunehmen und dann den gesamten Samstag nichts zu gucken, bis auf abends, als ich dann wieder zu Hause war, keine Ahnung, ob das eine Rolle gespielt hat. Aber wenn ich dann die Kurzberichte sehe, wenn ich mich da reinbegebe, alle Spiele, alle Tore und dann Sonntag wieder einsteige, dann packt es mich natürlich wieder und dann kann ich mich freuen, dann kann ich mich aber auch über Themen aufregen. Also Bundesliga ist...
Lass uns doch kurz bei Leverkusen bleiben. Natürlich für viele von euch, wir haben mal wieder gefragt, was waren eure Tops und Flops des Wochenendes? Natürlich für viele von euch, wie zum Beispiel für Steff Schilling 56, Leverkusen und immer wieder Spättorkusen. Das ist ja wirklich unglaublich langsam, ne? 20, was habe ich gelesen? 20 Tore nach der 84. Minute oder sowas. Mhm. Also diese Gier zu haben, das scheint doch noch mal was ganz anderes zu sein. Also Titel hin oder her, diese Serie ungeschlagen bleiben zu wollen, scheint noch mal eine super extra Motivation sein. Ich meine, die sind Meister, die kommen weiter in der Euroleague, machen in West Ham noch das 1-1, kommen dann nach Hause, sind ein bisschen müde, würde ich jetzt mal tippen, nach dieser ganzen Saison, müssen sich dann auf Dortmund vorbereiten. Dann steht es 0-1 und dann hätte man ja denken können, ja, komm, dann verlieren wir halt mal. Wie erklärst du diese Gier?
Ich muss sagen, dass mich das Spiel hat uns jetzt nicht vom Hocker gerissen, sagen wir mal. Ne? Aber wie gesagt, Dortmund erreicht das Halbfinale der Champions League, Leverkusen erreicht das Halbfinale des UEFA-Pokals.
des Messe-Cups.
Ja, meinetwegen auch. Und sind dabei, Dortmund jetzt nicht, aber Dortmund hat einen Tag mehr Zeit gehabt. Leverkusen war am Donnerstag unterwegs. Also, und die haben sich relativ neutralisiert und es war jetzt nicht so, dass das so jetzt rauf und runter ging. Aber mit zunehmender Spielzeit, muss ich sagen, hat Leverkusen schon dann seinen Fußball immer mehr durchgesetzt. Und dann fällt irgendwie aus dem Nichts dieser Führungstreffer für Dortmund. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt nicht verdient, sagen wir mal. Nicht unbedingt, also so ein Spiel zu gewinnen. Aber sie haben dann halt kurz mal gepennt und was eben auch menschlich ist. Und dann stand es 0-1. Und dann, naja, dann haben alle so gedacht, okay, dann verlieren sie halt mal. Ne? Obwohl alle schon wieder die Statistiker in den Löchern sitzen. Wenn sie jetzt das Spiel und das und das und das und das auch nicht verlieren, dann gehören sie zur Creme de la Creme. Ich weiß ja, die sind 4 Mannschaften in Europa, die schon mal Meister geworden sind, ohne irgendein Spiel zu verlieren. Zählen dabei dann auch noch die internationalen Spiele oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das, was sie jetzt, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe irgendeinen Artikel irgendwo gesehen. Sie wären in einer Reihe mit bla bla bla. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Mannschaften, die da aufgezählt wurden, auch nirgendwo anders, weder im DFB-Pokal noch in der Euroleague oder in der Champions League, irgendein Spiel verloren haben.
Das waren nationale Geschichten, die da verglichen worden sind. Da hast du schon recht.
Also, das waren nur nationale.
Wenn sie das durchziehen, ist outstanding.
So, das meine ich. Also wenn du, das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft schon mal jemals ein ganzes Jahr durch Europa geht, ohne überhaupt irgendwas zu verlieren. Es sei denn, du spielst hier in der Bezirksliga dritte Staffel und spielst gegen Germania Westerwehr und
Victoria. Da ist nur relativ selten europäisch noch was los.
Eben.
Aber gibt's auch bald.
Wo du keine europäischen Berührungspunkte hast, ne? Ja, du kannst ja auch Meister werden. Denk mal an Kaiserslautern vor Jahren. Du bist aufgestiegen und wirst Meister. Dann hast du, oder haben die auch noch im Europapokal gespielt, weil sie zufällig in der zweiten Liga noch den DFB-Pokal gewonnen haben. Also Arsenal, dieses Beispiel Arsenal ist das Einzige, was mir so einfällt, weil ich jetzt auch nicht so der große Statistiker bin und mich das auch, da auch nicht für interessiere. Aber die sind ja nun mal Meister geworden, ohne in der Premier League mal irgendwas zu verlieren. Ne? Also wie dem auch sei.
Invincibles.
Also ich will es jetzt mal so sagen, die Leistung, die Leverkusen bisher in dieser Saison abgeliefert hat, inklusive, also mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Euroleague, kein einziges Spiel zu verlieren, das ist schon für mich etwas Außergewöhnliches. Und ich muss sagen, wenn sie jetzt verloren hätten, ich habe gemerkt, wie ich mich geärgert habe so ein bisschen, wie ich anfing, mich zu ärgern, weil ich dachte, das ist jetzt nicht verdient. Es wäre jetzt nicht verdient, das Spiel zu gewinnen, aber das Spiel zu verlieren. So, und dann haben sie weitergespielt. Und jetzt will ich es mal so sagen. Ich will jetzt nicht wieder die altbekannte Karma-Diskussion anfangen, aber in diesem Spiel haben mich ein paar Sachen einfach geärgert. Und unser Schiedsrichter des Spieles, Daniel Siebert, ist einer unserer Besten, absolut. Über weite Strecken war das ja auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, dass mich mit zunehmender Spielzeit die Verhaltensweisen einzelner Spieler gestört haben.
Namentlich,
ich möchte keinen Namen nennen,
Aber
ein großer linksfüßiger Innenverteidiger
K. Punkt
von Borussia Dortmund.
Ah, K. Von Borussia Dortmund.
N.S. Also bei allem Respekt, ich glaube, dass Daniel Siebert in bestimmten Situationen die Leine zu lang gelassen hat. Es gibt so Situationen, ich bin ein großer Anhänger davon, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit pfeift und dass man nicht manche Spieler provozieren es auch, dazu gehört Frimpong manchmal auch, bei St. Pauli kann ich gleich auch nochmal was sagen, Afolayan. Aber das sind auch die Spieler, die am meisten getreten werden, weil sie halt dribbeln, weil sie schnell sind, weil sie besonders gut sind, weil sie den Unterschied machen können. Und manchmal schießen sie übers Ziel hinaus, aber ich muss trotzdem als Schiedsrichter schauen, dass ich diese Spieler schütze. Der Afolayan steht bei St. Pauli kurz vorm Platzverweis, weil Dennis Aitekin, auch einer unserer Besten, es zugelassen hat, dass immer wieder neue Situationen kamen. Und Afolayan regt sich manchmal auf, das ist mir zu viel oft. Aber dann gab es eine Situation, wo er den Ball bekommt, den nach innen spielt, steil geht und der, was war das jetzt für ein Spieler? Hannover 96, Dietmar Dehm von Hannover 96 fängt
ihn. Dietmar Demuth?
Dehm. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wenn du dich darauf beschränkst, mich zu kritisieren in Situationen, wo ich wirklich daneben liege, gerne. Aber leg mir nicht in den Mund. Auf jeden Fall, ich glaube, es war sein Gegenspieler, der wirklich schon öfters, von Anfang an, hat er ihn bearbeitet, gemacht, getan. Und es gab Situationen, die waren grenzwertig. Und in dem Fall spielt er den, läuft steil und der fängt den mit beiden Händen auf. Das hat Altekind nicht gesehen. Aber der Linienrichter steht 2 Meter daneben und hat wahrscheinlich auch nicht genau hingeguckt. Und dann dreht sich Afolayan um, winkt ab und der rennt hin und zeigt ihm die gelbe Karte. Das ist so der Klassiker, wenn Schiedsrichter anfangen, eine Situation außer Kontrolle zu lassen und zu viel Langeweile zu lassen, bis ein Spieler sich dann richtig aufregt und das dann wieder mit einer persönlichen Strafe ahnden muss. Das finde ich nicht gut und das ist dann zu vieles gut. Dann hat man den Zeitpunkt verpasst, so wie ich als Trainer manchmal den Zeitpunkt verpasst habe, irgendeine taktische Änderung, eine Umstellung vorzunehmen, eine Auswechslung vorzunehmen und anschließend verliere ich dann. Dann habe ich aber nicht die Möglichkeit, gut, ich kann anschließend noch 3 Leute auswechseln, in denen ich dann das Ganze in die Schuhe schiebe. In Wirklichkeit war ich es. Und so macht das auch der ein oder andere Schiri. Der zeigt dann irgendwann die gelbe oder die gelb-rote Karte oder was weiß ich was, um seine eigenen Fehler, die man ja nicht kritisieren darf, zu überdecken, das hätte man verhindern können. Das Gleiche habe ich gesehen bei Schlotterbeck mit Frimpong. Immer und immer wieder. Er kommt natürlich auf ihn in dem Moment. Vor allen Dingen dann als Madsen war dann, Riasson hat Frimpong bearbeitet, aber auch Schlotterbeck war auf dem Rennen. Und Riasson und Schlotterbeck waren hinterher in der zweiten Halbzeit auf der gleichen Seite. Das ist natürlich dann, das ist den Teufel mit Beelzebub auszuhalten. Frimpong musste nicht noch gegen Riasson, weil Wolf auf die andere Seite ging für Madsen. Und dann kam Riasson noch rüber und wenn er an Riasson vorbeikam, dann traf er auf Schlotterbeck. Und irgendwann mal ab und zu ist er dann vielleicht zu leicht gefallen. Er wurde auch mal, ich glaube, von Schlotterbeck einmal komplett abgeräumt im 16. Da hätte man auch mal pfeifen können, weil ich kann nicht einfach jemanden umrennen, auch wenn das nicht böse aussieht. Ich kann ja nicht einfach anrempeln und er hätte gegenhalten können, aber er wäre trotzdem hingefallen. Also so, und diese Situation ist immer und immer mehr eskaliert. Immer mehr eskaliert. Bis es dann zu einer Situation kam, wo Schlotterbeck irgendwann irgendwie auch den Ball mittrifft, aber den Frimpong mit abräumt. Und dann ist es eskaliert. So, wenn das so weit kommt, dann hat er gesagt, ich war zu weit weg, ich konnte es nicht rechtzeitig beruhigen. Nein, er war nicht zu weit weg. Er war das in der halben Stunde vorher.
Hat er alles laufen lassen.
Hat er alles laufen lassen, bis es zu dieser eskalierenden Situation kam. Und dann hat sich Frimpong natürlich aufgeregt, ist den Dings angegangen, hat, glaube ich, dafür auch eine gelbe Karte gekriegt. Dann kamen alle anderen dazu, es gab eine Rudelbildung. Boniface steht dem Schlotterbeck gegenüber, der natürlich ganz frech den anging. Was willst du denn? Und auf einmal fällt der Schlotterbeck nach hinten um. Und Daniel Siebert kommt reingerannt und zeigt Boniface die rote Karte. Das ist ein lässlicher Fehler, sowas kann passieren, wird ja auch überprüft. Aber er hat halt nicht sehen können, deswegen kann ich auch nicht die rote Karte zeigen eigentlich. Aber gut, es war Chaka, der ihn umfasst hat und nach hinten so ein bisschen gezogen hat, damit er da wegkommt, der Schlotterbeck.
Da sind wir wieder in einer kleinen Regelecke. Bisschen Fachkunde. Eben. Ja. Eigentlich kann man da die gelbe Karte gar nicht überprüfen. Warum durfte diese gelbe Karte gegen Chaka gegeben werden?
Weil vorher eine rote weggenommen wurde.
Ah, genau. Weil die rote Karte überprüft wurde.
Ja.
Deshalb konnte man dann die rote Karte revidieren und nach Ansicht der Bilder entscheiden, Chaka kriegt jetzt
Geld. Daniel Siebert hat gedacht, dass Boniface Schlotterbeck mit einem gezielten rechten Haken niedergestreckt hat und anschließend noch auf ihn draufgestürzt ist, um ihn zu würgen. In Wirklichkeit war es so, dass Chaka ihn so ein bisschen zurückgerissen hat. Er kommt ins Stolpern und Boniface fällt über ihn drüber und auf ihn drauf. Alles klar. Also solche Dinge können ja passieren. Dafür finde ich das gut, dass man das alles überprüfen kann. Aber für mich, ich habe mich einfach darüber geärgert, dass ich so etwas zulasse. Und dann muss ich sagen, so gut, wie ich Schlotterbeck in den letzten Wochen gefunden habe, wie er wieder verteidigt hat, wie er da ist, das ist ein Stückchen Arroganz, die er da an den Tag legt. Das steht ihm nicht. Das steht ihm nicht zu. Punkt. Der kann
was
froh,
denn jetzt?
So respektlos zu verteidigen, immer dazwischen zu hauen und dann noch großen Mund zu haben, das steht ihm nicht zu. Punkt. Das ist einfach so.
Wo hat er denn jetzt einen großen Mund gehabt?
Naja, dann tu mir einen Gefallen, guck dir mal die Aufzeichnung an. Das ist von dieser Rudelbildung, dann können wir anschließend nochmal sprechen. Es geht um das Verhalten. Weißt du, ich kann mal jemanden weghauen. Es geht für Dortmund. Wir wissen ja nicht, ob es den fünften Champions League Platz gibt. Es geht für Dortmund auch darum, Vierter zu werden, mit Leipzig gleichzuziehen. So, ja. Und dass ich dann natürlich in die, gerade als Schlotterbeck und Riasson, dass ich da in die Vollen gehe, das ist ja völlig klar. Aber dann kann man auch mal, verstehst du, dann kann man auch mal die Hand heben, sich entschuldigen und nicht noch so tun, als wenn das alles normal wäre, nachdem ich 17 Mal zugehackt habe. Und dann noch, was wollt ihr denn eigentlich alle von mir? So, ich würde das mal gerne umgekehrt sehen. Das meine ich damit. Verstehst du? Aber ist egal. Also das fand ich nicht gut, weder von den Spielern. Ist dann manchmal too much. Aber ein Schiedsrichter ist auf dem Platz, um die Situation vorher zu klären und so eine Eskalation gar nicht erst zuzulassen. Das hat Daniel Siebert verpasst.
Ja, vor allen Dingen ja, kurioserweise ja. Gibt's ja einige Ansätze, wo du vorher schon weißt, in 9 von 10 Spielen passiert was. Und das ist bei Leverkusen gegen Dortmund zum Beispiel immer der Fall. Da knallt's irgendwie immer.
Ja, das kann ich jetzt nicht so tatsächlich.
Jedes Mal ist da was gewesen. Überleg mal, klar.
Okay.
Gibt's immer Auseinandersetzungen. Hast du bestimmt in deiner ruhmreichen Karriere auch gehabt, auch als Trainer, dass du wusstest, oh, gegen die gibt's immer Trouble irgendwie. Oder nicht?
Naja, ich komme noch aus einer analogen Zeit. Da waren die bösen Buben noch entweder in Kaiserslautern oder in Nürnberg. Wenn du da hingefahren bist. Irgendwann hat Waldhof Mannheim mit Klaus Schlappner das Ruder übernommen, dann ging da die Post ab. Also es gab unter bestimmten Trainern in bestimmten Zeiten und Situationen natürlich immer mal so Mannschaften, wo du gedacht hast, können wir das nicht überspringen, ne? Das Spiel.
Lass uns das mal auslassen, das Spiel.
Ja.
Gut. Schlechtes Thema für dich. Du hast ja sowieso zu leiden gerade mit deinen ganzen Ex-Clubs, ne?
Ja, warte mal, lass mich, ich bin noch nicht ganz fertig. In dem Spiel gab es noch eine Situation und damit ging das ja auch schon los. Ich meine, man kann jetzt sagen, okay, was soll's? Das ist jetzt eine sehr spitzfindige Angelegenheit, aber das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, dass in der ersten, war das erste Halbzeit? Oder war es auch schon zwei? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall spielt irgendeiner so einen Pass in den 16er, der vom Fuß von irgendjemandem zurückprallt. Und Frimpong will in den 16er eindringen und der Chan tritt ihm hinten in die Hacke. So, jetzt siehst du ganz eindeutig, dass der Fuß vom Frimpong, der rechte Fuß, wo er auf die Ferse drauf latscht sozusagen, ne, dass die auf der Linie vom 16er steht. Und das Ganze, Daniel Siebert hat sich das nicht angeguckt. Alle haben irgendwie gemeint, auch im Fernsehen, das ist so ein klarer Elfmeter, bla bla bla. Jetzt habe ich gelesen, dass Daniel Siebert sich geäußert hat, also so ein bisschen wiedergegeben hat, wie sie es analysiert haben, dass er das nicht wahrgenommen hat, diesen Tritt, in die Ferse, dass das aber überprüft worden sei. Und
es war außerhalb der Meinung nach.
Der Fuß, jetzt sind wir wieder im Millimeterbereich, der Fuß von Frimpong stand auf der Linie vom 16er. Aber, die
aber das Foul war außerhalb.
Aber die Ferse, die Ferse von ihm war offensichtlich. Oh, da müssen wir nochmal ein Lot fällen, von oben, ja, aus dem Weltall. Ja. Vielleicht können die Amis uns helfen mit irgendeinem Satelliten. Wenn wir ein Lot aus dem Weltall fällen, dann könnte es sein, dass die Ferse von ihm vielleicht so 5 Zentimeter aus der Linie herausgeragt hat und da soll er draufgetreten haben. Und deswegen hätte es nicht zu einer, oder haben sie das im Nachhinein festgestellt? Ich kann es hier nicht sagen. Was soll das heißen? Also wenn es im 16er gewesen wäre, dann darf ich es überprüfen,
weil es dann eine Elfmeterüberprüfung gewesen wäre.
So, und das heißt, der VAR sagt zu ihm, wenn das im 16er gewesen wäre, hättest du Elfmeter pfeifen müssen.
Wahrscheinlich hat er gar nichts gesagt, weil es außerhalb war.
Und das hat er ihm.
Seines Protokolls darf er dann nicht eingreifen. Der VAR sitzt da und guckt sich das an und ist der Meinung, diese Szene hat sich außerhalb des Strafraums abgespielt. Dann darf er laut Protokoll nicht eingreifen. Es ist schwachsinnig, könnte man auf der einen Seite argumentieren, aber die Regels sind die Regels. Noch. Vielleicht kann man da ja was verändern. Wäre ja eine Idee.
Rule Britannia, Britannia rules the world.
Hello guys, we have some ideas about your VAR.
Rule Britannia, Britannia rules
the world. Da gab es ja einen riesen Eklat in England noch. Und on top zu gestern, Wembley gab es ja gestern auch in ein Ligaspiel zwischen, ich glaube, Everton und Nottingham, dass Everton nach 3 wirklich höchst zweifelhaften Entscheidungen, wo der VAR allesamt, glaube ich, nicht eingegriffen hat, 2-0 gewonnen hat.
Okay.
So, und daraufhin schreibt Nottingham Forest auf seinem offiziellen Account, also nicht irgendein Fan, sondern Nottingham Forest auf dem offiziellen Account, naja, also jetzt ein bisschen freie Sprache, naja, wir haben ja vorher gewarnt, aber auf uns hört ja niemand, der VAR ist bekanntermaßen ein Luton-Fan.
Ich meine,
das ist eine neue Eskalationsstufe, dass Vereine sowas offiziell mal eben verlautbaren lassen.
Michael, du weißt ja, dass Nottingham Forest sich im Besitz von Evangelios
Stimmt, wahrscheinlich hat er dem die Pistole auf die Brust gesetzt.
Marinakis,
du schreibst das jetzt.
Marinakis befindet und in Griechenland ist das eine völlig normale Situation, dass ein Vereinspräsident zu dir kommt vor dem Spiel und sagt, heute haben wir keine Chance, der Schiedsrichter ist ein Fan von der anderen Mannschaft. Mein damaliger Präsident Konstantinos Tsakiris von Panionios Athen, der ist mehrfach zu mir gekommen und dann auch noch der Sportdirektor. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich will es nicht mehr hören, lasst mich in Ruhe. Ich möchte mich aufs Spiel konzentrieren. Was soll ich jetzt machen? Soll ich das Spiel absagen? Oder? Aber es war wirklich, ich habe die Story ja schon 10-mal erzählt. Wir spielen zu Hause gegen Panathinaikos Athen. Keine Ahnung, was das für ein Spiel war. Ich glaube, das war das erste Jahr, wo ich da war. Und genau diese Information bekam ich. Pass auf, wenn es kurz vor Schluss unentschieden steht.
Dann gibt es Elfmeter für die anderen.
100%. Der Schiri ist ganz klarer Panathinaikos-Fan. Und ich habe das ins Reich der Fabel verwiesen. Ich sage, lasst mich in Ruhe, haut ab. Und was soll ich sagen? Es ist dann irgendwie 5 Meter abseits nicht gepfiffen worden. Er hat da durchlaufen lassen, bis dann mein Abwehrspieler den umgerissen hat. Und ob der jetzt eine rote Karte gekriegt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat 11 Meter gegeben und aus dem 11 Meter fällt dann das Tor für Panathinaikos. Und dann kam es anschließend im Kabinengang habe ich auch schon öfters erzählt, zu entsprechenden Handgreiflichkeiten meines damaligen Sportdirektors, dem Schiri, gegenüber, was man nur mit vereinten Kräften konnte man verhindern, dass er genau das gemacht hat, was man Boniface unterstellt hat, nämlich in diesem Fall aber den Schiedsrichter umzuhauen. Also ich habe alles und nichts erlebt. Insofern überrascht mich das überhaupt gar nicht, dass Nottingham Forest so etwas schreibt.
Naja, gut, die neue Qualität ist von einem offiziellen Account des Vereins sozusagen.
Ja, aber der Verein, wenn ein Verein Marinakis gehört, dann ist der offizielle Account im Grunde genommen die Facebook-Seite oder WhatsApp-Seite von Marinakis, wenn du so willst.
Verstehe. Okay.
Also es ist keine neue Qualität, aber wie dem auch sei, es war für mich ist das irgendwo ist das so ähnlich wie das, was du vorhin mit dem Abseits geschildert hast, ist dann für mich irgendwo wird es dann absurd und Haarspalterei und na klar, man muss sich an Regeln halten, die Schiedsrichter brauchen Dinge, aber ich habe irgendwie so die Ferse ist verstehst du, wir geben gelbe und rote Karten, wenn zwei Leute irgendwo aufeinander laufen. Und ich habe schon 17.000 Mal erklärt, dass das Zufall ist. Ich kann das pfeifen als faul, aber ich kann keine gelbe oder rote Karte für etwas geben, was genauso gut anders hätte passieren können, weil der eine Zehntelsekunde eher am Ball ist und der andere dann ihm auf den Fuß tritt und umgekehrt. Das sind zufällige Unfälle, die passieren, wo ich dann einen Foul pfeifen kann, weil ich ja nun regelwidrig jemanden berühre, aber das ist keine Absicht. Wenn ich jemandem von hinten in die Ferse trete, der da rumrennt, das ist was anderes. Und diese Haarspalterei, die wir da bemühen, jetzt, ich meine, oder auch überhaupt, ich meine, selbst wenn es jetzt kein Elfmeter ist und der VAR sieht es, dass wir dann sagen, ja, nein, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Es ist ein krasses Foul. Vielleicht wäre es sogar, ach so, wenn es eine rote Karte wäre, dann könnte er wieder eingreifen, wenn er denken würde. Moment, wenn der sagt, das Eingreifen von Chan würde ich als rot bewerten, dann darf es auch nicht überprüft werden?
Doch. Ja, guter Punkt, ja klar.
Ja, das hat doch da nichts mit zu tun, das muss doch sein.
Doch, klar. Aber das ist ja die nächste Diskussionsebene dann, ne?
Ja, rot, ja gut. Rot. Ja gut, nee, rot ist es nicht. Okay, nee. Also überprüfen wir es gar nicht erst. Also, dass es auch kein Freistoß ist.
Er hätte natürlich sagen können, guck's dir nochmal an. Möglicherweise ist es rot und vielleicht fällt dir auch noch was anderes auf. Ich weiß nicht, ob das dann so eine Hintertür gewesen wäre, um zu sagen, man kann zumindest noch einen Freistoß dann geben, wenn sie schon der Meinung sind, dass es nicht auf der Linie war.
Michael, hör auf, ich kann das nicht mehr hören. Das ist einfach nur albern. Er hätte ihn ja auch privat anrufen können. Ich rufe, hör mal, Daniel, ne? Daniel, ja. Ich darf dich jetzt nicht darauf hinweisen, weil das Protokoll es nicht zulässt. Aber ruf doch mal deine Frau an. Die hat auch irgendwas gesehen. Oder ich... Hör auf, es ist, für mich ist das so lächerlich, diesen ganzen, sich hinter irgendwelchen Paragraphen zu verschanzen.
Nein, die können sich ja nicht dahinter verschanzen, die müssen das ja ausführen.
Nein, so wollte ich es nicht ausdrücken. Sie verschanzen sich nicht hinter Paragraphen. Aber diese Regularien erlauben es, sich hinter Paragraphen zu verschanzen, die eigentlich was keinen Sinn macht. Ich meine, wenn ich habe den VAR, also dann muss ich auch mal bei solchen Situationen, das kann auch eine spielentscheidende Situation sein. Der tritt dem da drauf. Okay, kein Elfmeter, aber das ist zumindest ein Freistoß, aus dem ein Tor fallen kann. Nein, darf ich genau nicht überprüfen. So. Daniel, eigentlich. Es könnte Elfmeter sein, es könnte auch ein Freistoß sein, vielleicht sogar eine rote Karte. Aber ich darf dich nicht ansprechen, weil die Ferse 5 Zentimeter aus dem 16er herausragt. Hör auf, sei mir nicht böse. Also, lassen wir es mal so stehen. Letzter Satz zu dieser Geschichte Dortmund-Leverkusen. Ich muss sagen, dass ich mit zunehmender Spieldauer, auch nach diesem ganzen Theater da, was ich da so gesehen habe, habe ich so gedacht, warte mal ab, was noch passiert. Nicht, weil ich an diese kranke Theorie glaube, dass Leverkusen in der Nachspielzeit immer ein Tor schießt, sondern weil ich gedacht habe, das ist nicht korrekt. Es ist nicht in Ordnung, wenn sie dieses Spiel jetzt auf diese Art und Weise verlieren, nach dem, was der ein oder andere da abgeliefert hat und gezaubert hat. Sowas gefällt mir einfach nicht. Weißt du, wenn ich bin absoluter Anhänger davon, aggressiv zu sein, dazwischen zu hauen und zu machen und zu tun, auf aggressive, aber faire Art und Weise. So, und was soll ich jetzt dazu sagen? Irgendwie fällt der Ausgleich, ne? Mit einem super Kopfballtor von Stanisic nach einer Ecke von die dann alle hinterher als Freistoß betitelt haben, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Wir konnten den Freistoß nicht verteidigen, aber das ist ja auch dann in der Hektik ein Wahrnehmungsfehler. Es war natürlich auch lustig zu sehen, wie Sabitzer, der wieder ein Top-Spiel gemacht hat, vor Stanisic steht am zweiten Pfosten und hinter ihm herhetzt und herläuft und herrennt, so wie David hinter Goliath, selbst wenn er vor ihm stehen geblieben ist.
Keine Chance.
Jetzt ist natürlich so, dass sie da mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, wen sie da noch aufbieten könnten, aber mit Tapsoba, Hinkapi war schon weg, mit Andrich, Schick war auch schon auf dem Platz, Boniface, Schick. Also da hatten sie nicht mehr genug Leute, um irgendwie Mann zu decken, aber wieder ein schönes Interview von Füllkrug hinterher. Ich kann es nicht verstehen. Füllkrug, wenn er sich die Sachen nochmal anschaut, dann wird er sehen, dass es sein Fehler eigentlich ist. Denn er ist der freie Mann und er hat ein super Kopfball-Timing und er wird auch ein bisschen nach vorne geschoben, weil Stanisic läuft nämlich in diese Region und Sabitzer hinterher. Und ich konnte es nicht genau auflösen, ob Sabitzer dem Füllkrug einen Stoß nach vorne gibt. Fakt ist auf jeden Fall, dass Füllkrug sich aus der bedrohten Region am ersten Pfosten herausbegibt nach vorne. Und das hat die Ecke nicht hergegeben. Er ist nach vorne gelaufen, sodass der Ball über ihn drüber hinweg kam. Was dann auch Terzic später dazu bewog zu sagen, naja, wir haben gedacht, dass Niklas Füllkrug als freier Mann diesen Ball da aus dieser bedrohten Zone wegköpft. Aber er ist zu weit nach vorne gelaufen und dann hat er hinterher noch einen Stoß gekriegt. Dann war er ganz raus und der Ball fliegt drüber weg und ein wunderschönes Tor. Und was ich dann gesehen habe, das zeigt mir, mit welcher Energie diese Mannschaft unterwegs ist. Die Leverkusener sind komplett ausgerastet. Und zwar die gesamte Bank, die Reservespieler inklusive des Trainers und Teile des Trainerteams sind alle zur Eckfahne übereinander gepurzelt und haben diesen Ausgleich gefeiert. So, und das ist das, was Fußball ausmacht.
Und ich sage dir, das hat auch ein bisschen was mit dieser Theorie zu tun, dass zwischen Leverkusen und Dortmund immer irgendwas köchelt. Also es ging, glaube ich, nicht nur um diese Serie,
okay,
dass die Bestand hätte, sondern auch gerade gegen Dortmund nicht zu verlieren.
Naja, weil die Spieler, die jetzt da rumlaufen, was haben die denn mit Dortmund erlebt? Xhaka ist neu, Andrich,
Grimaldo ist... Ich weiß,
die viele. Keine Ahnung, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das hat eine derartige Energie und Emotion gezeigt. Jetzt kann man natürlich anfangen zu interpretieren, die Serie hat gehalten. Ich habe noch mal ein Spiel wieder gedreht. Ich meine, sie waren eine Woche vorher, sind sie Deutscher Meister geworden. Sie sind ins Halbfinale der Euroleague vorgedrungen und spielen in Dortmund. Und ja, sie haben es einfach verdient, dieses Unentschieden. Und darüber habe ich mich gefreut. Und ich habe mich auch darüber gefreut, wie sie alle abgegangen sind und wie sie sich aus welchen Gründen auch immer über diesen Ausgleich auf unglaubliche Art und Weise gefreut haben.
So, gut,
weiter.
Haben wir das Spiel abgehakt?
Ja.
Wenn wir in dem Tempo weitermachen, brauchen wir heute 6 Stunden. Ich streiche jetzt mal auf meinem Zettel das ein oder andere. Jetzt kommen wir noch zu den wesentlichen Themen.
Wir haben doch nur bisher über Dortmund gesprochen. Was haben wir denn noch?
Ja eben, eine Stunde ist schon vorbei.
Mein Gott, Wahnsinn.
Du kommst ja vom 100. ins 1000.
Ja, aber Dortmund ist doch das vorletzte Spiel vom Spieltag gewesen. Ist doch nur noch Freiburg und Mainz danach.
Ja, nee, die lassen wir weg. Aber Mainz Kompliment, das muss man wirklich sagen. Auch da wieder Trainerentscheidung. kann halt manchmal doch ganz gut sein für so einen Club.
Ne? Naja, gut, ich meine, das sind natürlich auch tolle Trainer. Komischerweise sind das auch wieder alles Trainer irgendwie aus Dänemark oder von woanders. Möchte ich jetzt gar nicht kommentieren. Aber Bo Svensson hat da auch mal diese Situation, hat es genauso hingekriegt seinerzeit. So, in zwei Jahren sagen wir dann wieder, wie heißt er jetzt? Bo Henriksen. Kriegt es nicht mehr hin, dann kommt wieder ein anderer Däner oder was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich das zum Thema Abwehrverhalten, können wir noch mal was sagen. Wenn ich das Ausgleichstor von Burkhardt sehe in Freiburg, nach einer schönen Flanke von rechts, wer hat es jetzt noch mal gemacht? In den freien...
Burkhardt hat das Tor gemacht auf jeden Fall. Also ich habe davon, muss ich gestehen, da bist du der Experte heute.
Also ich glaube, war es Katschi, hat der Katschi rechts gespielt? Gruder?
Cassi.
Ja. Ich glaube, Cassi war es. Der einfach so einen Ball zwischen Tor und Abwehr so reinspielt. Und wir haben Burkhardt am zweiten Pfosten hinter Kübler. Kübler lässt Burkhardt nach vorne laufen, ohne ihn zu verfolgen, in den Windschatten von Keitel. Keitel kriegt nicht mit, dass Burkhardt nach vorne läuft. Das ist der zweite, der es nicht mitkriegt. Gulde ist noch nicht so weit von der Dreierkette. Der ist noch weiter 16er oder was weiß ich was. Und dann kommt Burkhardt an zwei Leuten vorbei und mit einem langen Bein auf dem Boden liegend grätscht er, also quasi mit so einer Fischgrätsche, Fischabnahme, den Ball vor dem Keitel in die lange Ecke, Weltklasse-Tor, aber von zwei Spielern, Kübler und Keitel, in einer Preisklasse nicht aufgeklärt. Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Genauso wie bei Real Madrid gegen Barcelona. Unser Freund Joao Cancelo, den ich für einen überdurchschnittlichen Fußballspieler halte, ein Top-Mann. Vielleicht erinnerst du dich mal an den einen oder anderen linken Verteidiger in Deutschland, den wir schon mal diesbezüglich angezählt haben. Joao Cancelo steht dort hinten und von links kommt irgendeine Flanke. Frag mich, Vinicius wieder. Vinicius spielt den Ball flach durch an allen Abwehrspielern vorbei zwischen Torwart und Abwehr und Cancelo steht quasi im 16er so noch nicht mal in einer Linie mit den Leuten und weiß nicht, dass er Vasquez im Rücken hat, der da hinten steht, guckt sich das an, hat nicht ansatzweise die Idee, dass vielleicht...
Hat er einen halben Tag frei, defensiv.
Gut, auf jeden Fall kommt der Ball durch zu Vasquez, der mit auf sehr spitzem Winkel, den perfekt, technisch perfekt in die kurze Ecke. Ganz wichtiges Tor, ich glaube, das war, frag mich jetzt nicht, welches war, das 2-2.
Wenn wir beim Klassiko gerade schon sind, 3-2 am Ende für Real und auch da gab es wieder Theater, diesmal aber, weil eine Technologie eben nicht da ist. Das kann man doch eigentlich auch nicht wirklich glauben. La Liga.
Das was?
Dass eine Technik gar nicht vorhanden ist. Also es geht darum, dass es in La Liga keine Torlinientechnologie gibt, wie in England, Deutschland, Italien. Ich weiß nicht, wie es in den Ligen drunter aussieht. Da wird es auch schon in der einen oder anderen sicherlich da sein, in der ersten Liga. Ich weiß nicht, Niederlande, Belgien, können ich mir schon vorstellen. Und in Spanien nicht? Hä?
Also ich war jetzt gerade nicht bei der Torlinientechnologie, sondern bei dem nicht vorhandenen Rückspiegel von Joao Cancelo.
Schon klar.
Aber und da würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Außenverteidiger ab und zu mal in den Rückspiegel gucken würde. Denn das war das 2-2. Sie haben 2-1 geführt in der 70., 69. Minute, wieder nach einer Top-Aktion von dem 16-jährigen Lamine Jamal. Nachschuss von Fermin. Der auch nicht viel älter ist. Da führt Barcelona, der ist 20, führt Barcelona 2-1 und durch ein nicht vorhandenes Abwehrverhalten von Joao Cancelo geraten die, fällt der Ausgleich. Wenn du dir das anguckst, dann denkst du, okay, jetzt sind die natürlich auch unterwegs gewesen, ne? Die waren gar nicht in Paris. Die waren ja zu Hause gegen Paris, ne? Also Jetlag kann man jetzt sowieso nicht feststellen, ist egal. Auf jeden Fall, Abwehrverhalten muss man weiter im Kopf behalten. Aber wir wollten ja, du wolltest ja den Rest des Spieltags noch mal ganz schnell abhaken. War da noch irgendwas? Also es sieht nicht gut aus für Darmstadt, es sieht nicht gut aus für Köln.
Naja, das muss man natürlich schon mal kurz einsortieren. Ja. Ne? Also dass Köln sich da gegen Darmstadt zu Hause verabschiedet, nach dem Motto, wir steigen ab und ihr kommt mit, nichts mit zu retten.
Ja, das ist Wahnsinn. Also mit einem Sieg wären sie auf 25 Punkte gekommen und dann hat Bochum 27, Mainz 27, Union 29. Für Köln ist das ein Riesenschlag ins Kontor und ja, ich habe das, wie gesagt, das Spiel nicht gesehen, aber was soll ich das so sagen? Also Köln hat halt das Problem, dass sie vorne keine Tore erzielen und wenn sie hinten Fehler machen, dann verlieren sie halt die Spiele.
Ja, das zieht sich durch die ganze Saison.
Das zieht sich durch die ganze Saison.
Keine Tore.
So ist das. Wieder 0-2 gegen Dingster. Ich kann das Spiel nicht beurteilen, aber nach 30 Spielen haben sie immer noch 23 Tore erzielt und dann hast du keine Chance, in der Liga zu bleiben.
Wir haben jetzt gehört, dass du nicht en Detail was sagen kannst, aber wir haben natürlich viele, die immer wieder es auch mit Borussia Mönchengladbach halten, stellvertretend Mathis Haar mit dem Flop. Seiner Sicht ist Gladbach überhaupt noch zu helfen? Hast du das vor Augen, was sie da wieder gemacht haben, defensiv? Das kam mehrmals.
Ja, ich hab mir da den Kurzbericht angeschaut. Sie gehen in
Das hat dein Freund Gerardo, den haben wir hier doch auch schon mal gehabt.
Gerardo Ceoane,
ja.
Ja, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall Hack, wenn ich das richtig sehe, erzielt Hack 3 Tore und das ist Wahnsinn. Ja. Und auswärts 3 Tore zu erzielen und trotzdem zu verlieren, das ist schon, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, es hat eben etwas, das Abwehrverhalten bei Gladbach, wie gesagt, ich kann jetzt mich nur nach diesen Kurzberichten richten, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Nach der Entwicklung, die du ja schon verfolgt hast in den letzten Wochen, da ist jetzt nicht was völlig Neues wahrscheinlich passiert, oder?
Nein, aber es ist so, dass sie natürlich, wie soll ich es sagen, sie sind nach vorne immer gefährlich. Wenn ich Hack, Plea, Reiz sehe, Reiz ist jetzt für mich ein bisschen Überraschung, dass er so halb rechts offensiv spielt. Netz und Leiner auf den Außenbahnen. Eine neue Entwicklung ist wahrscheinlich auch eine Reaktion auf die vielen Gegentore, die sie kriegen. Itakura und Weigel vor der Abwehr. Ich meine, sie spielen mit Wöber, Elvedi, Friedrich in einer Dreierkette, mit Netz und Leiner, Fünferkette, wenn man so will. Und dann kommen noch zwei Defensive dazu mit Itakura und Weigel.
Das zeigt ja eigentlich schon mal von der Idee her.
Ja.
Ich möchte am besten vielleicht mal gar kein Gegentor kassieren oder vielleicht mal eins. Stattdessen kriegen sie halt 4 wieder.
Irgendwie sowas. Ne? Also wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat Reitz das erste Tor verursacht durch einen katastrophalen Ballverlust am eigenen 16er. Er wird angespielt, will dribbeln, verliert den Ball. Ball wird nach innen gespielt, Weghorst schießt ihn rein. So. Also so fällt schon mal das erste Tor. Und wir haben auch noch eine andere Situation, glaube ich, wo Weigel mit drin hängt in der Situation. Das sind, ich weiß es nicht. Also aus der Entfernung möchte ich das jetzt nicht so.
Vielleicht hast du die Gelegenheit, beim nächsten Mal wieder genau drauf zu gucken. Eigentlich guckst du doch auch immer 90 Minuten, oder?
Was denn? Ja, ich sehe die normalen.
Ist die Liebe da ein bisschen, ist die Gladbach-Liebe ein wenig erloschen? Also Gladbach-Probleme, Duisburg vom Abstieg in die Regionalliga, Hansa.
Ich kann mich
verliert,
jetzt nicht um alles. Ich kann mich nicht um alles kümmern.
Hannover verliert, aber die haben ja zumindest gegen jemanden gespielt, mit dem du es hältst. Dann können wir nochmal den Step in die zweite Liga machen, kurz.
Also ich hatte letztens mal so ein, das hat der Flo Kaiser rausgeschnitten. Ich habe gesagt, je näher ich an meinen Wohnungsort komme, umso besser werden die Ergebnisse. Das war letztes Wochenende. Liverpool verliert, St. Pauli verliert, Mönchengladbach verliert, Duisburg hat, glaube ich, nur unentschieden gespielt. Aber dafür hat Arminia Bielefeld, was haben sie denn? Ah, die haben zumindest ein Unentschieden geholt letztes Wochenende, oder davor. zu Hause irgendwie und nicht, haben sie unentschieden gespielt oder haben sie gewonnen? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Auf jeden Fall sind sie jetzt ganz gut dabei mit 41 Punkten.
Nee, das war, genau, das war die, das letzte Wochenende. Also da habe ich dann gesagt, nur der VfB Schleswig-Holstein hier, wo ich wohne. Ich kann mich nicht um alles kümmern.
Das, ach so, Essen war das doch. Das war doch das Essensspiel.
Ja, genau, das war das Essensspiel, wo die Post abging und die haben irgendwie unentschieden gespielt. Aber ja, also Duisburg, das tut mir weh, das muss ich wirklich sagen. Die haben, ich meine, wenn ich gegen Mannheim, es, sie haben es gegen Mannheim nicht geschafft, es ist ein unmittelbarer Konkurrent, zu gewinnen, verlieren jetzt in Ingolstadt und Mannheim verliert gegen Rot-Weiß Essen zu Hause. Also wenn sie gegen Mannheim gewonnen hätten, dann wären sie zumindest mal nochmal in die Nähe gekommen. Nähe. Ja. Aber jetzt habe ich meine, jetzt haben sie
acht Punkte Rückstand. Ja.
Ich mach mir das gar nicht vorstellen. Duisburg in der dritten Liga, ich meine, das in der vierten Liga, der Regionalliga, das ist ein absoluter Wahnsinn. Wenn ich mir das hier angucke, wer da alles um den Klassenerhalt kämpft, 68 München, Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim, MSV Duisburg, das ist alles, das ist Wahnsinn. Arminia hat jetzt durch einen Auswärtssieg irgendwo in Sandhausen mal ein bisschen Luft geschnuppert und das sieht jetzt gut aus, aber es sind noch vier Spiele und sie müssen trotzdem. Halle ist nur sechs Punkte dahinter. Also das ist ein Wahnsinn. Also Mönchengladbach, das muss ich mir noch mal genauer angucken. Aber sagen wir mal, traditionell habe ich immer gesagt, stimmt für mich die Mischung irgendwo nicht von schnellen und quäligen Spielern. Auch diese Dreierkettengeschichte gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Also aber ich will das jetzt nicht hochrechnen. Fakt ist, dass Mönchengladbach natürlich trotzdem sehr viele Tore erzielt, trotz dieses Systems, aber offensichtlich in der Defensive es schon länger nicht hinkriegen und 60 Gegentore.
Ja, und das könnte ja auch noch latent lustig werden, ne? Vielleicht nicht nur latent. Also Bochum hat ein Heimspiel nächste Woche, Freitag gegen Hoffenheim, glaube ich. Da könnten sie auf 30 Punkte kommen.
Ja, ja, 31 Punkte. Da 31 Punkte nach 30 Spieltagen. 60 Gegentore, ne?
Naja.
Aber ich meine, du siehst den Unterschied. Gladbach 53 zu 60. Ich meine, das ist Wahnsinn. 53 Tore, da musst du schon ganz nach Hoffenheimer 53. Die ersten, Freiburg, Frankfurt, der Sechste hat keine 53 Tore. Nur die ersten fünf haben mehr Tore geschossen als Borussia Mönchengladbach. Selbst Dortmund schießt nur 58. Aber 53 Tore zu schießen und 60 zu kriegen, zeigt mir irgendwo, dass die Anzahl der Tore auf Kosten des Abwehrverhaltens gehen muss. In irgendeiner Form. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass sie lauter Offensivspieler aufstellen. Also da kann etwas grundsätzlich nicht stimmen und das tut schon ein bisschen weh, das zu sehen. Und Köln tut auch weh, weil ja das sind die Vereine, wo ich lange war und wo die im Rheinland ein unglaubliches Fanpotenzial haben. Was soll ich dazu sagen?
Damit hast du einen klaren Auftrag für den kommenden Sonntag. Bitte notieren, 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach. 31 Punkte gegen 1. FC Union Berlin, 29 Punkte. Da musst du 90 Minuten dabei sein. Oder auch nicht. Vielleicht musst du auch erst in der siebten Minute kommen und dann steht es 1-0 für Gladbach. Das kannst du dann dir überleben und dann wirst du uns davon berichten, wie du das gedeichselt hast.
Wahnsinn.
Bochum gewinnen, dann wird das eine richtig heiße Kiste. Bochum, aber selbst wenn nicht.
Wahnsinn. Ja, nächstes Wochenende passiert einiges. Bochum, Hoffenheim,
Leipzig, Dortmund
ist ein Kracher, absolut. Leverkusen, Stuttgart ist auch eigentlich ein Kracher, bin ich mal gespannt. Xhaka nicht dabei, das ist für mich nicht berechtigt, weil er ihn da nur weggezogen hat, damit es nicht zu einer Eskalation kommt. Die gelbe Karte müssen wir nochmal überprüfen. Ich habe einen Antrag gestellt an die IFAB.
An den VAR, oder?
Ja, an die IFAB, das,
ja, genau.
Das geht über die, den Kass, über die, den Internationalen Sportgerichtshof. Habe ich meinen Anwalt losgeschickt.
So, jetzt wird man nicht albern hier, ne? Jetzt sagen wir lieber noch mal ganz kurz was zu St. Pauli, bevor wir den Laden dicht machen. Den anderen Hamburger Club sparen wir aus. Und wir müssen dringend über Holstein Kiel irgendwann ausführlich sprechen. Das sollten wir uns mal für nächste Woche auch hier auf den Zettel schreiben. Ne? Natürlich hat der ein oder andere auch geschrieben, KSV ist top.
KSV Hessen-Kassel?
Ja, das denkst du. Die KSV Holstein Kiel, wenn ich das richtig weiß.
Also ja.
Wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich auch gar nichts mehr.
Ja, das kann
Kieler durchaus Sportvereinigung, sein. Meiner Meinung nach.
Die kann
Kieler
durchaus
Sportvereinigung
sein.
Holstein Kiel. Die Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900.
Ja, diese
dann kann ich dir nämlich nächste Woche, kann ich dir da noch mal ein, zwei kleinere Geschichten zu erzählen. Wer war nämlich zum Beispiel der erste Platzwart hauptamtlich von Holstein Kiel? Du? Mein Opa.
Ehrlich? Ehrlich, Wahnsinn.
Ja. Mein Uropa, muss ich genauer sagen.
Wahnsinn.
Und meine Uroma hat die Trikots gewaschen bei Holstein.
Unglaublich.
Und eine Tante von mir war auf der Geschäftsstelle.
Ohne Worte. Also bist du im Grunde genommen einer der Gründer, deine Familie, einer der Gründerväter, die Grundlage, ihr habt die Grundlage des momentanen
so muss man das sehen.
Erfolgs gelegt.
Ja, ich meine, du weißt ja, dass Holstein fast in der Bundesliga gelandet wird damals, ne? Als es darum ging, aus der Oberliga rauszukommen. Und da hat der HSV sich dann, glaube ich, am Ende irgendwie dünn durchgesetzt.
Von welchem Jahr reden wir jetzt?
63.
Sonst wäre Holstein mit reingenommen worden. Der HSV hat es verhindert, oder was?
Ich weiß, ich kriege es gerade nicht mehr ganz genau zusammen. Das werden wir dann da auch nochmal knallhart mit aufführen. Weil wir müssen jetzt mal über Kiel reden.
Ja, ja. Also Kiel ist ja jetzt im Gegenzug verhindert, dass der HSV nochmal, sagen wir mal, mit richtig viel
ist die späte Rache sozusagen.
Ja, die Chancen des HSV jetzt nochmal einzugreifen in das Aufstiegsrennen, die sind sagen wir mal relativ überschaubar, sage ich mal.
Das hast du sehr freundlich ausgedrückt, muss ich sagen.
Ja, es ist ein Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich vor der Saison in Düsseldorf eingeladen war, in irgendeiner Fußballkneipe, so wie das Sky oft so macht, zum Zweitliga-Talk. Da habe ich da gesessen.
Hab ich schon mal gehört, die Story, aber erzähl noch mal.
Ja, da habe ich gesessen mit Tusche, mit, wie heißt er? Der in der Regel immer mit Tusche da steht.
Stefan Hempel.
Stefan Hempel und mit Klaus Allofs in Düsseldorf. Und dann sollten wir unsere Tipps abgeben. Und dann hab ich seinerzeit gesagt, ja, ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf und St. Pauli relativ weit vorne stehen. Das war natürlich jetzt irgendwie, kann man dem nachher sagen, was soll der Quatsch? Logisch. Wollte jeder so hören. In Holstein Kiel hatte ich damals nicht auf dem Zettel, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Ja, die haben ja auch eine komplett neue Mannschaft da aufgebaut. Also
ja, aber wer trotzdem
kannte die Jungs denn alle, die da jetzt rumlaufen?
Aber das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, was Holstein Kiel da jetzt gemacht hat. Genauso wie das, was St. Pauli gemacht hat, außergewöhnlich ist. Ne? Aber auch Düsseldorf, wir haben das damals, habe ich mir den Kader angeschaut. Vielleicht erinnerst du dich daran, Freiburg 2 ist im Grunde genommen in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Sportlich gesehen. Ne? Ja. Die haben in der dritten Liga, sind die, glaube ich, was waren die? Zweiter gewesen oder was? Und weil sie eben nicht aufsteigen dürfen, aber dann konnten, und Düsseldorf hat, so wie St. Pauli auch, mit Philipp Treu, mindestens zwei, wenn nicht drei Spieler von Freiburg unter Vertrag genommen. All die Leute, die damals bei Freiburg 2 waren, also eine ganze Reihe von denen sind irgendwo in der dritten oder zweiten Liga gelandet und man konnte sehen, dass Düsseldorf einen richtig guten Kader hat. Und ja, bei Holstein, ich meine, man verliert Rehse, für mich ein ganz außergewöhnlicher Spieler, aber das zeigt nochmal, dass eine Kontinuität im Kader, gerade in der zweiten Bundesliga, oftmals der Schlüssel zum Erfolg ist. Selbst wenn mal der beste Mann weggeht. Denk mal an St. Pauli, wen die alles verloren haben. Burgstaller und Kieré, von dem man jetzt gar nicht mehr spricht, der bei Freiburg war und die schwer verletzt hat. Sie haben überleg mal, Marmoush, Burgstaller, Kieré, was weiß ich, Daschner. Die haben einen Topspieler nach dem anderen verloren und trotzdem sind sie plötzlich mit Holstein Kiel zusammen führend in der zweiten Liga gewesen. Jetzt haben sie zuletzt gewackelt, das muss man sagen. Vor allen Dingen zu Hause jetzt gegen Elversberg, aber ich habe das auch vorher schon gesehen. Für mich ist es, das ist schon nicht so einfach für St. Pauli, den Verlust von Erik Smith zu kompensieren, gerade vom Spielaufbau her. Eine Mannschaft, die immer aufbauen will und dann plötzlich ein, zwei wichtige Spieler verliert, nämlich Philipp Treu, der sich nach 5 Minuten das Wadenbein bricht gegen Elversberg. Und
Hauke Wahl.
Auf jeden Fall sind das bestimmte Spieler, die einfach wichtig sind. Und für mich ist auch wichtig, dass ein Hartl vor der Abwehr spielt, mit Irvine zusammen. Und den nach rechts außen oder links außen zu stellen, das erschließt sich mir nicht. Das habe ich schon mal gesagt. Und er war jetzt die erste Halbzeit gegen in Hannover war St. Pauli überhaupt nicht da. Sie haben Glück gehabt, dass es 1-1 steht. Sie gehen ganz glücklich wieder in Führung mit dem 1-0, mit einem super, super Tor von Afolayan. Da habe ich so schon gedacht, so wie Elversberg. Ne? Da gehen sie 1-0 in Führung und es hätte eigentlich 1-4 stehen müssen. Das war jetzt so in der Form nicht der Fall, aber sagen wir mal, 1-0 in Führung zu liegen nach der Halbzeit von Hannover wäre auch wieder nicht verdient gewesen. Und vielleicht war es gut für St. Pauli, dass sie den Ausgleich direkt gekriegt haben. Und in der zweiten Halbzeit mit dem Siegtor oder sagen wir mal, Führungstreffer von Eggestein, der wieder für mich überragend war, vom Zusammenspiel her, auch wieder eine super Eckballvariante freigesperrt, kommt von ganz hinten vom zweiten Pfosten, läuft rein, köpft das Ding rein. Danach haben sie erstmals in den letzten Wochen wieder ihren absolut unwiderstehlichen Ballbesitzfußball gespielt. Das habe ich vorher in den Spielen nicht gesehen. Deswegen habe ich mir wirklich große Sorgen gemacht. Und das war auch in der ersten Halbzeit, haben sie versucht, hinten rauszuspielen, haben es nicht hingekriegt, haben eine Reihe von Fehlpässen gespielt, haben lange Bälle durch die Gegend gepölt, wodurch sie natürlich das Selbstvertrauen verlieren. Hartl, wie gesagt, gar nicht im Spiel. Also für St. Pauli hat es mich und die Fans hat es mich wahnsinnig gefreut, dass sie jetzt da für mich verdient gewonnen haben, weil das Spiel zu verlieren, das wäre, es ist ja noch lange nicht durch, aber dann...
Sie haben jetzt 5 Punkte vor Düsseldorf.
Naja gut, Frankreich. Aber es sind ja immerhin noch 4 Spiele. Und
ja, sie haben 2 Heimspiele gegen Rostock, 16. und Osnabrück. Das hört sich so schön einfach an, ne? Aber
ja,
es ist völlig wurscht am Ende.
Am Ende ist es völlig wurscht. Du siehst ja, was los ist. Osnabrück hat zwischendurch, haben sie auch mal irgendwo gewonnen.
Die sind natürlich dann abgestiegen.
Ja.
Aber selbst das muss nicht unbedingt was heißen, dass man die 6-0 weghaut. Also.
Genau so ist das. Wie denk mal an Mainz letztes Jahr, die in Dortmund letzter Spieltag, die hatten auch, da ging es auch um nichts. Und trotzdem gewinnen die in Dortmund und Dortmund wird nicht deutscher Meister. Also es ist eine ganz heiße Kiste. Man kann Holstein Kiel nur gratulieren zu dieser wahnsinnigen Saison. Das muss man einfach so sagen. Und die ersten 3 Mannschaften, die da jetzt stehen, die haben es auch verdient. Anders kann man es nicht sagen. Kiel, St. Pauli, Düsseldorf, das sind die 3 Mannschaften, die es jetzt vor allen Dingen über die gesamte Saison gesehen verdient haben, um den Aufstieg mitzuspielen. Und da kann ich jetzt noch gar nicht sagen, was da passiert.
Tja, muss Steffen das nächste Saison noch mal versuchen, wie es aussieht. Also 6 Punkte aufholen.
Ja, das
plus ist. Plus Torverhältnis.
Das ist wahnsinnig schwer. Das ist in vier Spielen ist das. Bei der Form, die Düsseldorf hat, fast aussichtslos, also aussichtslos will ich nicht sagen. Aber und dann, wenn überhaupt, dann reden wir von der Relegation. Ne? Ja, das ist ja der Rückstand, klar. Das ist der Rückstand auf die Relegation, nicht auf St. Pauli und Kiel. Da hat man 11 bzw. 12 Punkte Rückstand. Das ist ja gar nicht so.
Noch 12 zu vergebenen Punkten. Es gibt noch eine theoretische Chance.
Irgendjemand hat das gestern gesagt, war das bei Köln? Irgendjemand hat gesagt, naja, solange es noch möglich ist.
Ja, der Klassiker, da ist er wieder. Solange es noch rechnerisch möglich ist, gehen wir nicht auf.
Ich glaube, es war jemand von Osnabrück, wo ich gedacht habe, was erzählt denn der da jetzt? Ich meine, klar, aber ich meine,
man erzählt so lange, was solange man was erzählen kann. Das ist wie bei
uns. 8 Punkte, 8. Naja, ist ja egal. Es ist eine Scheißsituation, wenn du da unten um den Klassenerhalt kämpfst, gegen den Abstieg, wie es ja richtigerweise heißt. Das ist wirklich nicht schön und das ist ein absoluter Wahnsinn.
Und also Auftrag nächste Woche, Konzentration auf Abstiegskampf. Wir gucken Gladbach gegen Union. Wir gucken, was in der zweiten Liga passiert.
Ja.
Und wir gucken mal auf Holstein Kiel. Okay?
So sieht's aus. Alles
gut,
klar.
Gut, Leute.
Okay.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Alles Gute. Ach so, Moment, Michael.
Ah, ja, richtig, du hast recht.
Ja, wir müssen...
Eigentlich mit das Wichtigste.
Ja. Am Ende nochmal uns von Bernd Hölzenbein verabschieden. Bernd ist einer der emblematischsten Spieler gewesen, die wir hier in Deutschland hatten und vor allen Dingen bei Eintracht Frankfurt zusammen mit Grabowski. Was für ein toller Spieler, was für ein toller Mensch. Ich hatte die Chance, in den Jahren immer mal wieder mit ihm Kontakt zu haben, als ich noch in Amt und Würden war als Trainer. Vor allen Dingen in den Jahren, wo er Vizepräsident war. Ich kann mich jetzt nicht mehr an jedes Gespräch erinnern, ob es darum ging, da mal eine Karte zu bekommen oder ob es um Spieler ging. Auf jeden Fall habe ich öfters Kontakt mit ihm gehabt und für mich ist es ein super angenehmer und freundlicher, korrekter Mensch gewesen und natürlich ein Fußballer, der hier in Frankfurt und auch in Deutschland in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft Akzente gesetzt hat. Und mir tut das wahnsinnig leid für ihn, für seine Familie, denn in dem Alter von 78 muss man nicht die Erde schon verlassen.
Und hast du es Freitag gesehen? Ja, ne? Das war ja schon beeindruckend.
Ich habe es gesehen und das war absolut angemessen. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut.
Ja.
Es ist natürlich letztlich kein Ersatz. Man kann einen Menschen nicht ersetzen, aber es war zumindest für die Familie ein kleiner Trost, so eine Reaktion da im Stadion zu sehen von allen Verantwortlichen. Und alles Gute, Bernd. Und wir haben hier, ich bin ja auch in verschiedenen Gruppen von Ex-Spielern beim MSV Duisburg, auch bei Arminia Bielefeld, und wir haben hier in Bielefeld den Gerd Roggensack verloren in der Woche. Gerd war gesundheitlich ging es ihm nicht so gut, genau wie Bernd Hölzenbein wahrscheinlich, aber er war 82 und auch da waren sehr, sehr viele Beileidsbekundungen hier in der Gruppe. Auch Gerd hat uns verlassen. Das ist eben viele Spieler aus meiner jüngeren Zeit, die haben jetzt ein gewisses Alter erreicht und wenn noch dann Krankheiten hinzukommen, dann kann das halt passieren, dass sie von uns gehen und wir können uns nur bedanken für all das, was sie gemacht und geleistet haben. Auch Gerd Roggensack ist ein einfach toller Mensch gewesen, ein wahnsinnig freundlicher und korrekter Trainer. So habe ich ihn erlebt als Co-Trainer von Horst Köppel in der Zeit 81, 82, wo wir eine tolle Saison gespielt haben. Okay, alles klar.
Gut, auch das gehört dann leider mal dazu.
Ja.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Leute, alles Gute.
Macht's gut.